Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 9. September. Das beschäftigt uns in der heutigen Sendung. Sie existiert bereits in anderen Kantonen, die Formularpflicht für Mietwohnungen. Soll künftig auch im Kanton Bern der Vormietzins offengelegt werden? Darüber entscheidet die Stimmbevölkerung am 28. September. Und sie befindet sich auf Outdoor-Kleidung und beschichteten Pfannen und gelangen schnell in die Umwelt, sogenannte PFAS. Geregelt sind nur die wenigsten dieser Ewigkeitschemikalien.
Es zeigt sich aber, dass es auch etwas gefährlich ist, wenn man noch wenig weiß über Stoffe, diese gar nicht zu regeln.
Die BundesparlamentarierInnen beschäftigten sich deshalb heute in einer Sondersession mit dem Thema. Und schließlich, in Argentinien verliert der rechtsradikale Milei die Wahlen in der Provinz Buenos Aires. Ein Gradmesser für die anstehende Kongresswahl. Wie steht es um die Opposition?
Das war ehrlich gesagt in den Monaten davor lange Zeit ein Trauerspiel. Also steht jetzt auch um den Peronismus als größte Oppositionskraft nicht so richtig gut.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Pio.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung, zuerst aber die Nachrichten des Tages. Die Global Sumut Flotilla wurde mutmaßlich von einer Drohne angegriffen. Simon Keller.
Auf sozialen Medien kursieren mehrere Videos, die eine Explosion auf einem der Schiffe zeigen. Weitere Bilder zeigen das Schiff in Flammen. Die Organisation hat den Angriff in einem Statement bestätigt. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht und die Besatzung sei unverletzt, schreibt die Organisation. Die Schiffe der Global Sumut Flotilla befinden sich derzeit vor der Küste von Tunis. Die tunesische Küstenwache habe keine Drohne entdeckt, sagte ein Sprecher der Küstenwache der Nachrichtenagentur AFP, wie die Deutsche Tagesschau schreibt. Die Global Sumut Flotilla setzt sich aus mehreren Schiffen zusammen, auf denen sich unter anderem AktivistInnen und Medienschaffende befinden. Ziel der Organisation ist es, die Blockade von Gaza zu durchbrechen und Hilfsgüter zu liefern.
Nach Norwegen.
Aufatmen im Mitte-Links-Lager. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei des amtierenden Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre ist als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgetreten. Starke Zuwächse verbuchte auch die rechtspopulistische Fortschrittspartei.
In die USA. Der oberste Gerichtshof erlaubt Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE auf Basis von ethnischen Merkmalen.
Mit dieser Entscheidung stützt der oberste Gerichtshof die Einwanderungspolitik von Präsident Trump. Der Entscheid zum verstärkten Einsatz der ICE geschah gegen den Widerstand der Stadt. Dies erinnert an das Vorgehen in Kalifornien. Am 24. September soll sich die Justiz erneut mit dem Fall beschäftigen. Derweil kündigte das Ministerium für Innere Sicherheit einen Blitzeinsatz in Chicago gegen MigrantInnen an. Dieser solle sich gegen kriminelle, illegale MigrantInnen richten und von der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE durchgeführt werden.
Bei Protesten gegen die Regierung in Nepal sind nach Medienberichten mindestens 17 Menschen getötet worden.
Es gebe zahlreiche Verletzte, darunter auch Polizisten. Das teilt der Deutschlandfunk mit. Die Demonstrierenden versuchten, das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Kathmandu zu stürmen. Die Polizei habe auch mit scharfer Munition auf Demonstrierende geschossen. Ob dadurch Menschen getötet wurden, sei bislang unklar. Auslöser der Proteste war die Entscheidung der Regierung, die meisten Social-Media-Plattformen in Nepal zu sperren, darunter Facebook, X oder YouTube. Den Unternehmen werde vorgeworfen, sich nicht an nepalesische Gesetze zu halten. Menschenrechtsgruppen bezeichnen das als Vorwand, um die Meinung Freiheit in dem Land einzuschränken.
Zu den Meldungen aus dem Bundeshaus keine Sanktionen gegen israelische Siedler.
Am gestrigen Sessionstag lehnte der Ständerat die Forderung ab, dass die Schweiz den Sanktionen der EU gegen gewalttätige israelische SiedlerInnen anschließen müsse. Auch ein Ende der militärischen Zusammenarbeit mit Israel wollte die Mehrheit nicht verlangen. Mit jeweils deutlichem Mehr wies der Ständerat 4 von 5 Forderungen in einer Motion von Carlo Somaruga ab. Angenommen hat der Ständerat nur die Forderung, der Bundesrat müsse sich für die Freilassung aller israelischen Geiseln und politischen Gefangenen einsetzen. Ebenso muss er sich für einen humanitären Zugang zum Gazastreifen und gegen die schwersten Verbrechen im Gazakrieg engagieren. Darüber entscheidet noch der Nationalrat.
Ebenso in der gestrigen Session beschlossen, die höhere Berufsbildung soll attraktiver gestaltet werden.
Der Ständerat befürwortet unter anderem die Einführung der Titel Professional Bachelor und Professional Master. Die bestehenden Titel werden durch die Gesetzesrevision nicht abgelöst, vielmehr sollen die anderen beiden als Titelzusätze fungieren. Der Entwurf des Bundesrates sieht daneben unter anderem vor, dass eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfungen neu auch auf Englisch abgelegt werden können. Als nächstes muss sich der Nationalrat damit befassen.
Und schließlich aus dem Bundeshaus?
Gewalt gegenüber Kindern im Rahmen elterlicher Erziehung ist bereits heute verboten. Jetzt wird es im ZGB verankert. Das beschloss der Ständerat heute. Bisher war die gewaltfreie Erziehung namentlich im Strafrecht und im zivilrechtlichen Kindesschutz festgeschrieben. Der Kinderschutz Schweiz begrüßt den Entscheid.
Nach Bern, der Große Rat hat das revidierte Sozialhilfegesetz verabschiedet.
Das Kantonsparlament beschloss beim Sozialhilfegesetz gewisse Lockerungen im Datenschutz. In manchen Punkten verschärfte es die Gangart in der Sozialhilfe. Unter anderem soll neu gelten, dass Personen in der Sozialhilfe künftig eine Amtssprache beherrschen müssen. Zu reden gab auch die Fachstelle Sozialrevisorat, die der Kanton neu schaffen will. In den Augen der Ratslinken vorwiegend ein Überwachungs- und Sanktionsinstrument. Weiter legte das Parlament die gesetzliche Grundlage zur Einführung von Bezahlkarten in der Asylsozialhilfe.
Die Universität Bern beteiligt sich an einer NASA-Mission.
Das teilte die Universität gestern mit. Es handelt sich um die internationale NASA-Mission Interstellar Mapping and Acceleration Probe. Dabei geht es um die Erforschung der Heliosphäre. Das ist die schützende Blase aus Sonnenwind, in der sich unser Sonnensystem befindet. Das Ergebnis solle unser Verständnis des interstellaren Raums, des Weltraumwetters und der Schutzfunktion der Heliosphäre für die Erde entwickeln. Die Mission startet frühestens am 23. September.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller und Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Morgen Mittwoch ist bei bewölktem Himmel und Temperaturen von bis zu 18 Grad immer wieder mit Regen zu rechnen. Trocken und teilweise sonnig wird es dann am Donnerstag bei bis zu 19 Grad. Ähnlich sehen die Aussichten für Freitag aus.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Kanton Zürich kennt sie, Zug auch, ebenso Basel-Stadt. Die Formularpflicht für Mietwohnungen. Soll die Vormiete in Zukunft auch im Kanton Bern offengelegt werden? Darüber stimmt die Stimmbevölkerung am 28. September ab. Die Pros und Kontras zu der Vorlage im Beitrag von Sarah Heinzmann.
Man zieht in eine neue Wohnung und fragt sich direkt: Wie viel zahlte wohl der Vormieter oder die Vormieterin für die gleiche Wohnung? Die Mietinitiative will hier Klarheit schaffen. Bei Wohnungsmangel sollen neue Mieterinnen und Mieter direkt erfahren, wie hoch der frühere Mietzins war. Dringend nötig, das sagt Sabine Meyer vom Mieterverband Kanton Bern.
Wir wollen bezahlbare Vormieten, also dass der Vermieter offenlegen muss, wie viel der vorherige Mieter für seine Wohnung bezahlt hat.
Damit können die neuen MieterInnen nachvollziehen, wie sich der Mietzins zusammensetzt und ob dieser gerechtfertigt erhöht wurde.
Eine Mietzinserhöhung muss begründet werden und wenn man sieht, dass es eigentlich keinen Grund gibt, dann weiß man, dass der Mietzins unrechtmäßig erhöht wurde.
Solche Maßnahmen seien notwendig, denn bezahlbaren Wohnraum zu finden sei ein Problem geworden, so Sabina Meyer.
Bei uns auf der Geschäftsstelle sehen wir täglich Mieterinnen und Mieter, die große Probleme haben, weil sie umziehen müssen und einfach keine bezahlbaren Wohnungen mehr finden dort, wo sie bis jetzt gewohnt haben. Sie werden verdrängt aus ihren Quartieren.
Dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt angespannt ist, dem widerspricht auch der Große Rat des Kantons nicht. Aber trotzdem lehnt er die Initiative ab, denn sie schaffe bürokratischen Mehraufwand und keine neuen Wohnungen. So auch Tamara Joost vom Nein-Komitee.
Die Mietformularinitiative schafft Bürokratie statt Wohnraum. Sie bringt keine tieferen Mieten, sondern nur mehr Unsicherheit und Aufwand. Darum sage ich Nein zur Scheinlösung und Nein zu dieser Mietformularinitiative.
Zudem gäbe es das Recht auf Transparenz bereits heute.
Schon heute können Mieterinnen und Mieter gemäß Obligationenrecht Auskunft über die Vormiete verlangen. Dafür braucht es kein zusätzliches Formular. Eine Formularpflicht bringt also keinen Mehrwert, aber neue Risiken und Rechtsunsicherheiten.
Das Formular als bürokratische Hürde, das ist für Sabina Meyer ein zu schwaches Argument.
Es wäre einfach zwei Informationen oder drei Informationen mehr, die in diesen Mietvertrag hinein müssen. Wir erachten das als unproblematisch und für alle machbar.
Machbar wäre dieser Mehraufwand schon, das entgegnet GLP-Großrätin Tamara Joost.
Wenn es wirklich mehr Wohnraum schaffen würde, dann würde ich dem beipflichten und sagen, ja, das ist verhältnismäßig, wenn wir mit diesem Formular mehr Wohnraum schaffen könnten. Aber das Formular bringt wirklich keinen Mehrwert im Wohnraumbereich.
Die Formularpflicht gilt heute schon in mehreren anderen Kantonen. Da zeige sich vor allem eine präventive Wirkung, so Sabina Meyer vom Mieterverband Kanton Bern.
Ob die Formularpflicht in Zukunft auch im Kanton Bern gilt, das entscheidet die Stimmbevölkerung am 28. September.
Rabe Info.
Bevor wir in dieser Sendung nach Argentinien blicken, widmen wir uns einer Stoffgruppe, die derzeit in aller Munde ist. Sie weisen Wasser, Fett und Schmutz ab, sind gleichzeitig chemisch stabil und deshalb in vielen Anwendungsbereichen beliebt. Sie befinden sich in Outdoor-Kleidung, auf beschichteten Pfannen und Einweggeschirr, in Löschschaum oder Elektronik. Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS. Weil sie so stabil sind, werden sie kaum abgebaut, man nennt sie deshalb auch Ewigkeitschemikalien. Diese Ewigkeitschemikalien stellen ein Risiko für die Umwelt und die Gesundheit dar. Bereits heute befinden sich PFAS in der Umwelt, etwa in Gewässern. Die Politik will handeln. Deshalb besprechen die eidgenössischen Räte heute in einer Sondersession mehrere Vorstöße zum Thema. Die Schweizer Gewässerschutzorganisation Aquaviva begrüßt, dass sich die Politik dem Problem annimmt, warnt aber davor, die Gefahr zu unterschätzen. Ich habe mit Aquaviva-Geschäftsführerin Salome Steiner darüber gesprochen.
Durch die Verwendung dieser Produkte gelangen die PFAS dann vor allem durch Industrieabwasser, aus Deponien, über den Löschschaum oder aus dem Klärschlamm, also dem Schlamm, der zurückbleibt bei den Aras, in unsere Gewässer, in unsere Bäche, Flüsse, Seen und eben auch ins Grundwasser. Weil PFAS so stabil ist und sich nahezu nicht abbaut, bleibt es auch sehr lange dann in den Gewässern und in der Umwelt. Es ist eine sogenannte Ewigkeitschemikalie. Und sie gelangt natürlich dann auch in die menschliche Nahrungskette. Für einige Stoffe ist bereits bekannt, dass sie auch Krebsarten verursachen kann, die Fruchtbarkeit beeinträchtigt oder auch den Hormonhaushalt stört.
Aquaviva fordert unter anderem einheitliche und transparente Grenzwerte. Wie werden denn die Grenzwerte aktuell geregelt?
Ja, aktuell gibt es für PFAS-Stoffe im Trinkwasser drei Grenzwerte, also für drei spezifische PFAS gibt es Grenzwerte und seit 2024 auch für vier PFAS in Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch und Eier. Alle anderen PFAS-Stoffe werden heute in der Schweiz nicht mit Grenzwerten geregelt, da noch wenig bekannt ist. Es zeigt sich aber, dass es auch etwas gefährlich ist, wenn man noch wenig weiß über Stoffe, diese gar nicht zu regeln. Es gibt zum Beispiel auch Abbauprodukte aus PFAS, die eben auch sehr langlebig sind, die auch zu den Ewigkeitschemikalien zählen und die bei uns fast überall im Grundwasser gefunden werden. Und es ist zu überlegen, ob man da nicht breiter die PFAS mit Grenzwerten, aber auch mit dem Angriff an der Quelle behandeln müsste und schauen müsste, dass die nicht ins Grundwasser, nicht ins Trinkwasser gelangen. Und es ist auch zu überlegen, ob man nicht das Verursacherprinzip auch hier anwenden müsste und die Verursacher der Quellen, der Eintrag der PFAS in Rechenschaft ziehen müsste.
Sie kritisieren unter anderem, dass bei den Grenzwerten vor allem wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Was meinen Sie damit genau?
Ja, ein Beispiel sind die Fische. Für Egli und Felchen sind die Grenzwerte höher gesetzt als zum Beispiel für den Hecht. Egli und Felche sind bei uns die Speisefische und der Hecht etwas weniger. Aus biologischer Sicht ist es nicht sinnvoll, da unterschiedliche Grenzwerte anzubringen, aber wohl aus wirtschaftlicher Sicht.
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates fordert in einer Motion Grenzwerte. Der Ständerat hat diese Motion auch bereits angenommen. Nun bespricht sie der Nationalrat. Was versprechen Sie sich von einer solchen Motion?
Ja, für all diese Vorstöße aus unserer Sicht gilt, dass die Grenzwerte sehr wichtig ist, dass es wichtig ist, dass wir diese Grenzwerte für eben nicht nur 4, 5, sondern möglichst viele PFAS tief ansetzen, dass wir da auch etwas vorausschauend mit unserer Gesundheit, mit unseren nachkommenden Generationen umgehen. Aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig ist es aber, dass diese Vorstöße auch die Quelle behandeln, also die Ursache, dass möglichst kein PFAS überhaupt ins System gelangen kann.
Sie haben das gerade angetönt. Es gibt noch weitere Vorstöße, nämlich neben der Motion der Umweltkommission besprechen die Räte 7 weitere Vorstöße zum Thema PFAS aus unterschiedlichen Fraktionen. Welche dieser Vorstöße sind aus Sicht von Aquaviva zielführend?
Aus unserer Sicht ist es wirklich sehr zielführend, all die Vorstöße, die bei der Quelle ansetzen, die dafür sorgen, dass möglichst kein PFAS, kein dieser Ewigkeitschemikalien in die Umwelt, ins Trinkwasser gelangen.
Salome Steiner haben wir gehört. Sie ist Geschäftsführerin der Gewässerschutzorganisation Aquaviva.
Rabe Info.
Der rechtspopulistische Präsident Argentiniens Javier Milei bedient sich gern gewaltvoller Metaphern. Der Präsident mit der Kettensäge wollte den nächsten Nagel in den Sarg des Peronismus schlagen. Und zwar mit den Wahlen in der Provinz Buenos Aires vom letzten Sonntag. Das ist ihm aber nicht geglückt. Die Mehrheit der Stimmen geht auf das Konto der peronistischen Opposition. Torge Löding ist Büroleiter des Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Buenos Aires. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, wie die Wahlniederlage in der Hauptstadt aufgenommen werde.
Die Feier des peronistischen oder kirchneristischen Lagers hat in der Hauptstadt von Argentinien, in der Stadt Buenos Aires, stark stattgefunden, weil wenn es gestern eine Landtagswahl für die Provinz Buenos Aires gewesen ist, also die Hauptstadt Buenos Aires überhaupt gar nicht zur Abstimmung gestanden hat, war das ein sehr wichtiger Wahlerfolg für den Gouverneur der Provinz von Buenos Aires, für Axel Kicillof und sein peronistisches Wahlbündnis.
Was genau ist die Bedeutung von der Provinz Buenos Aires für die Innenpolitik von ganz Argentinien?
Die Hauptstadt Buenos Aires gehört nicht zur Provinz Buenos Aires. Das sind zwei unterschiedliche Verwaltungsbezirke. In der Hauptstadt gab es vor 2 Monaten die Wahl. So, und die Provinz, die ist halt unabhängig. Das ist die größte Provinz Argentiniens. Da leben 17,5 Millionen Menschen und 40% der WählerInnen Argentiniens. Das heißt, für die politische Zukunft des Landes ist diese Provinz von besonderer Bedeutung. Die Provinz war immer die Hochburg des Peronismus, und weil bei den Präsidentschaftswahlen vor 2 Jahren eben der Peronismus da geschwächt wurde, konnte Milei die Wahl für sich am Ende entscheiden.
Im Oktober finden dann die nationalen Kongresswahlen in Argentinien statt. Lässt sich von der Wahlniederlage von der Regierung Javier Mileis in der Provinz Buenos Aires, lassen sich daraus Schlüsse ziehen auf die anstehenden Kongresswahlen?
Es ist schwierig, einen ganz generellen Trend zu sehen. In vielen Bereichen schwächelt die Regierung Milei gerade. Milei verliert die Kontrolle zum Beispiel über den Kongress, erleidet Abstimmungsniederlagen. Und wie gesagt, es steht jetzt nicht so richtig gut um ihn. Er reagiert dann mit Aggression, mit Rumschreierei. Aber die andere Frage ist allerdings, wo steht denn die Opposition? Nun hat das peronistische Bündnis sich eben gerade noch mal zusammengerauft in der Provinz Buenos Aires. Das war ehrlich gesagt in den Monaten davor lange Zeit ein Trauerspiel. Also steht jetzt auch um den Peronismus als größte Oppositionskraft nicht so richtig gut. Gestern hat die radikale Linke, das Linksbündnis FITU, einen kleinen Erfolg erzielt. Die haben 2 Landtagsabgeordnete erstmals gewonnen in der Provinz. Und die klassische liberal-konservative Parteienlandschaft in Argentinien ist total entleert. Da sind die größten OpportunistInnen in die Partei von Milei gegangen, in die ultrarechte Partei, und sind mitverantwortlich für diese Wahlniederlage. Was das bedeutet für die Wahl am 26. Oktober, ist heute tatsächlich sehr schwer vorauszusagen, weil die politische Dynamik sehr groß ist in Argentinien. Die Volatilität der politischen Landschaft ist sehr groß.
Jorge Löding haben wir gehört. Er ist Büroleiter des Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Buenos Aires. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung steht der deutschen Partei Die Linke nahe. Wir haben eine gekürzte Version des Gesprächs gehört. Die ungekürzte Version des Interviews könnt ihr online nachhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe Info vom Dienstag, 9. September. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Biuxi. Macht's gut, hätt schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.